Sommerfrische in Kremlingen. Erstes Kapitel. Der Regen wurde heftiger, schlug Blasen, während er auf den wie stumme Zeugen dastehenden Grabsteinen niederprasselte. Es goss schon die ganze Nacht hindurch und nun auch noch den Vormittag. Das viele Wasser hatte den Boden rings um die offene Grabstätte in einen glitschigen Acker verwandelt. Hartmut Hohenstein und sein erst 14-jähriger Sohn Erik nahmen Abschied. Langsam und gleichmäßig ließen die Träger die Seile durch ihre Hände gleiten. Behutsam senkte sich der Sarg zwischen den Brettern hindurch, die den Rand der Grube umgaben. Erik bildete sich ein, den Tod riechen zu können. Ein bitterer Geruch, der an den Totengräbern zu haften schien. Daran konnte auch der Wind nichts ändern, der zuweilen mit heftigen Böen in die aufgespannten Schirme der Trauergemeinde fuhr. Doch davon nahmen Erik und sein Vater kaum etwas wahr. Zu tief war die Trauer um den erlittenen Verlust, zu stark war der Schmerz in ihrer beider Brust. Vor allem aber war es die Frage nach der Zukunft, die Hartmut Hohenstein in diesem Augenblick beschäftigte. Er war Geschäftsmann, und daher war er es gewohnt, sein Leben nüchtern zu betrachten. Gefühle spielten da eine eher untergeordnete Rolle, ein Luxus, den er sich nur noch selten leistete. Eine Tatsache, die ihm Jutta zu Lebzeiten nicht selten zum Vorwurf gemacht hatte. »Ich verdiene unseren Lebensunterhalt. Für die Gefühle bist du zuständig«, hatte er seiner Ehefrau dann stets entgegengehalten, womit er sie jedoch nie zu überzeugen vermochte. Dass hinter seiner mühsam aufgerichteten Fassade einzig die Sorge um die Zukunft seiner kleinen Familie stand, konnte er dennoch nicht verbergen. Zu hart hatte sie das Schicksal getroffen, zu tief hatte sich der Pfeil des Lebens in ihr Herz gebohrt. Zunächst die Freude über den lang ersehnten Stammhalter, dann, bereits kurze Zeit später, die Erkrankung an einer seltenen Art der Gelbsucht, der Verlust des Augenlichtes und die Gewissheit, dass der Junge niemals sehen würde. Doch kaum, dass er den Windeln entwachsen war, sollte es noch schlimmer kommen. Die niederschmetternde Nachricht, dass Jutta an Krebs erkrankt war, ließ das Herz Hartmuts fast zerspringen. Er hatte länger als sie gebraucht, um dem Unausweichlichen ins Auge sehen zu können, hatte sich in noch mehr Arbeit gestürzt, um seinen Kummer auf diese Weise zu entfliehen. Trotz allem war jedoch die Hoffnung auf ein Wunder auch in ihm nie ganz gewichen. »Hartmut Hohenstein«, schrie er in sich hinein, »öffne deine Augen und stelle dich der Wirklichkeit!« Und die vom Leben gezeichneten Augen des Mannes blickten dem Sarg hilflos nach, nahmen wahr, wie er von der ewigen Dunkelheit des Ursprünglichen verschluckt wurde. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, verkündete der Geistliche. Die Worte des Pfarrers drangen nur sporadisch zu ihm vor. Wie nur sollte es nun weitergehen? Er sah auf seinen Sohn und fragte sich, wer dem Jungen fortan die Liebe und Zuwendung geben sollte, die er so nötig brauchte. Auch wenn es in diesem Augenblick pietätlos erscheinen mochte, so mußte sich der gestandene Mann doch fragen, ob es nicht besser war, sich schon bald einer neuen Lebensgefährtin zuzuwenden. Wie gern hätte er seiner Mutter noch einmal die Wangen gestreichelt, ihr dezentes Parfum gerochen und ihr seidiges Haar durch seine Finger gleiten lassen, doch dieser letzte Wunsch war ihm versagt geblieben. Warum nur hatte ihm der Vater die Möglichkeit versagt, von ihr Abschied zu nehmen? Er sollte sie so in Erinnerung behalten, wie sie zu Lebzeiten war, hörte er noch dessen Worte. Hatte sie der Tod so sehr verändert? Er legte seinen Kopf in den Nacken und lauschte mehr den Regentropfen, die auf den Schirm prasselten, als den einfühlsamen Worten des Geistlichen. Hatte ihm die Mutter nicht erklärt, dass der Tod ein Teil des Lebens sei? War sie nicht dem Gang eines Lebens gefolgt? Warum sollte er sie nicht ein letztes Mal spüren, ihr ein letztes Mal ganz nahe sein. Ein heftiges Verlangen keimte in seiner Brust auf, zog ihn immer stärker in seinen Bann, um ihn letztlich wie in Trance zwei Schritte nach vorn gehen zu lassen. Er tat sie so unvermittelt und für seinen Vater überraschend, daß dieser den Sturz in die Grube nicht verhindern konnte. »Lass mich nicht allein, Mutter«, schluchzte Erik voller Verzweiflung, mit beiden Fäusten auf den Sargdeckel trommelnd. Die Anwesenden sahen sich zutiefst erschrocken und hilflos an, wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Nicht einmal der Mann im schwarzen Ornat war zu einer Reaktion fähig. Hartmut Hohenstein blickte hilfesuchend in die Gesichter der Trauernden, doch allenthalben herrschte nichts als Ratlosigkeit. Erst jetzt wurde ihm bewusst, welch starke Bande tatsächlich zwischen Erik und seiner Mutter bestanden. Wie nur sollte er diesen Platz ausfüllen? Er, der ja stets mit nichts anderem beschäftigt war, als den Unterhalt für die Familie zu verdienen. Schließlich fasste er sich ein Herz und stieg über die inzwischen herbeigeholte Leiter in das Grab hinab. Ungeachtet des nach wie vor vom Himmel her niederprasselnden Regens, kniete er jetzt neben seinem Sohn und streichelte ihn über Kopf und Rücken. Irgendwann wandte sich Erik zu ihm herum, und das blaue Nichts in den Augen des Kindes stellten die alles entscheidende Frage nach dem Warum. Der kühle Regen hatte ihre Kleidung längst durchgeweicht. Das Haar klebte ihnen im Gesicht, und doch schien dies keiner von beiden wirklich wahrzunehmen. Warum hat sie uns verlassen? Fragte Erik seinen Vater mit anklagender Stimme. Weil es das Schicksal so vorbestimmt hat, entgegnete Hartmut nach einer kurzen Weile des Schweigens. Da, wo sie jetzt ist, muss sie nicht mehr leiden. Erik tat einen tiefen Seufzer. »Gibt es ein Leben nach dem Tod?« Hartmut strich seinem Sohn die Strähnen aus dem Gesicht. »Ich weiß es nicht. Aber glaube mir, Erik, sie wird stets bei uns sein.« Während des gesamten Nachmittags blieb Erik auf seinem Zimmer. Er hatte das Fenster weit geöffnet, einen Stuhl herangezogen und sich darauf niedergelassen. Ein Fremder hätte annehmen müssen, dass der Junge etwas ganz Bestimmtes beobachtete. In gewisser Weise tat Erik dies auch, nur dass er nicht die Augen, sondern seine Sinne nutzte, um sehen zu können. Vielleicht nahm er seine Umwelt sogar besser wahr, als manch Sehender tat. Er liebte es, wenn die Luft nach dem Regen frisch und rein von Staub war. Er sog die Düfte ein, die aus dem unter seinem Fenster liegenden Garten mit dem Dunst der Sonnenstrahlen emporstiegen. Er vernahm die vielen verschiedenen Geräusche der nahen Straße, das Lachen der Nachbarskinder, das Murmeln der Trauergäste und das Klappern des Kaffeegeschirrs unten aus dem Wintergarten. Dann erschien ihm das schemenhafte Gesicht seiner Mutter, und sie formte mit sanfter Stimme die Worte, mit denen sie ihn von klein auf getröstet hatte. »Nur wer blind ist, kann in der Dunkelheit sehen.« Da war er wieder, jener unheilvolle Gedanke, der ihm immer wieder zurief, den Kummer mit einem einzigen Entschluss, ein jähes Ende zu setzen. Ein kleiner Schritt nur, der in diesen Momenten so einfach zu sein schien. Alles Leid würde von einer Sekunde zur nächsten von ihm abfallen, all die Qualen würden einen schnellen Schluss finden. Am stärksten jedoch wog die Aussicht darauf, im Jenseits wieder mit der geliebten Mutter vereint zu sein. In den vergangenen Tagen hatte sich dieser Gedanke schon einige Male in sein Bewusstsein gedrängt, versuchte sich in ihm breit zu machen, von ihm Besitz zu ergreifen. Doch immer dann, wenn er unerträglich zu werden schien, vernahm er die Worte seiner Mutter, mit denen sie ihn aufforderte, niemals aufzugeben. Immer wieder hatte er ihr dies in letzter Zeit versprechen müssen. Wie würde er im Jenseits vor ihr stehen, wenn er dieses Versprechen brach? Seine Muskeln und Sehnen entspannten sich wieder, seine Finger glitten am Fensterrahmen herab, um sich schließlich gänzlich zu lösen, und seine Füße setzten einen Schritt zurück, weg vom Fenster, zurück auf den Stuhl, von dem er sich irgendwann erhoben hatte. Die dunklen Gedanken waren von ihm gewichen, für den Augenblick zumindest hatte er sie aus seinem Kopf verdrängt. Er wusste jedoch, dass die Stimmen in seinem Inneren nie ganz verstummen würden, und er fürchtete sich vor dem Tag, an dem er ihnen nachgeben musste.
»Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es um Erik weitergehen soll?« stellte Hartmuts Freund Gustav Rittmeier die Frage, die allen Anwesenden auf der Seele brannte. »Glaube mir, nichts hat mich in den vergangenen Tagen mehr beschäftigt. Gleichwohl wollte mir keine adäquate Lösung in den Sinn kommen.«
»Was ist mit einem Internat?« warf ein entfernter Vetter ein.
»Du kannst doch einen Jungen, der gerade seine Mutter verloren hat und obendrein auch noch blind ist, nicht in die Fremde abschieben«, fuhr ihn seine Frau Mine an. »Auf einen solchen Unfug kann auch nur ein Mannsbild kommen.«
Vetter Willi zog spontan den Kopf zwischen die Schultern.
»Immerhin werde ich auch weiterhin gezwungen sein, unseren Lebensunterhalt zu verdienen«, gab Hartmut Hohenstein zu bedenken. »Wie ihr wisst, habe ich lediglich eine Schwester in Amerika, und leider gibt es auch in Juttas Familie nicht viele, die Erik und mir zur Seite stehen könnten.«
Wieder herrschte betretenes Schweigen. Kaffeelöffel kratzten über den Grund der Tassen, Kuchengabeln klapperten über die Teller.
»Und wenn du dir eine Erzieherin nimmst«, überlegte Juttas Onkel Manfred, ein dickbäuchiger Pensionär der Deutschen Bundesbahn.
»Natürlich«, stimmten die anderen anerkennend ein.
»So teuer kann doch das auch nicht sein«, fügte er hinzu.
»Diesen Gedanken hatte ich selbstverständlich auch schon«, seufzte der Hausherr.
»Schon morgen früh wollen sich die ersten Damen vorstellen.«
»Na also«, stellte sich unter den Anwesenden eine gewisse Erleichterung ein.
»Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Damen auch dann noch gewillt sind, die Stellung anzutreten, wenn sie von Eriks Behinderung erfahren.«
Es lag auf der Hand, weshalb Hartmut Hohenstein bislang nichts von der Blindheit seines Sohnes erwähnt hatte, hoffte er doch, die Bewerberinnen auf diese Weise nicht von vornherein abzuschrecken. Er war sich sicher, dass sie sich von Eriks freundlichem Wesen verzaubern ließen, wenn sie ihn erst einmal kennenlernten. Auch wenn ihm keiner seiner Gäste einen Vorwurf aus seinem Verhalten machte, so wurde ihm beim Blick in ihre Gesichter sehr schnell bewusst, dass er die ganze Zeit über vor seinem Gewissen zu verbergen suchte. Er schluckte alle Bedenken ein letztes Mal hinunter und wechselte so abrupt das Thema, dass ihm die Trauergesellschaft nur mit Mühe folgen konnte. Erst am späten Nachmittag waren auch die letzten Gäste gegangen. Nur Gustav, der Freund des Hauses, war zurückgeblieben. Er war vor einer guten halben Stunde nach oben gegangen, um Erik etwas Gesellschaft zu leisten. Als dessen Patenonkel verfügte er nicht nur über ein recht gutes Verhältnis zu dem Jungen, er fühlte sich auch in der Pflicht, ihm diesen schweren Stunden zur Seite zu stehen. Die Mutter jedoch konnte auch er ihm nicht ersetzen.